kraftvoll dieser Name ist, dieser Name Jesus. Vater, danke dir für deine herrliche Gegenwart durch deinen wunderbaren Heiligen Geist heute Morgen in unserer Mitte. Danke dir, dass du ein Gott bist, der Wunder tut, der lebt, der erlebbar ist, der sich nicht verändert hat, sondern immer noch derselbe ist wie damals so auch heute. Vater, danke dir für deine Gegenwart. Und danke, dass du heute Morgen hier bist, um Menschen zu begegnen, zu heilen auch. Ich habe heute Morgen den Eindruck und schon in der Vorbereitungszeit bekommen, auch wenn wir jetzt für Kranke schon gebetet haben, dass heute Morgen Heilung da ist, auch für dich. Und ich spreche in Jesu Namen Heilung dir zu. Christus hat es vollbracht vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Dieses Heil soll dir heute Morgen zum Teil werden, nach Geist, Seele und Leib. Vater, wir machen uns eins. Für alle, die jetzt hier heute Morgen hier sind oder am Bildschirm uns zuschauen. Und wir sprechen dir in Jesu Namen zu. Du sollst gesund werden. Du sollst geheilt werden. Der Schmerz soll weichen und verschwinden. Und die Kraft der Heilung Gottes soll in dein Leib, in dein Leben, in deinen Geist und deine Seele kommen. Und wir sprechen dir in wunderbaren Namen Jesus zu. Sei gesund, sei stark, sei kräftig. Der Wille Gottes soll geschehen, wie im Himmel, so auch in deinem Leben, gerade jetzt. Danke, Vater, dass du jetzt Menschen berührst, dass sie jetzt gesund werden, jetzt wiederhergestellt werden, jetzt gekräftigt werden, in deinem wunderbaren Namen Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Wir werden jetzt noch ein Zeugnis hören.
Bleib ruhig hier. Ganz spontan, so wie er spontan gebetet hat um Heilung. Sieglinde, was ist passiert heute Morgen?
Heute Morgen beim Frühstück, ich hatte vor einer Woche Gulasch gemacht und ich hatte so ein Messer. Mit Messern kann ich nicht gut umgehen, aber ich wollte mal was Besonderes machen. Habe es mir selbst geschnitten und auf einmal geht das ratsch. Und dann hatte ich den Finger. Und den war von da bis A offen. Und da der Finger sehr schlecht heilt, weil man den dauernd bewegt, er konnte nicht zuwachsen. Heute Morgen beim Frühstück sagt mein Mann zu mir, hör mal, das wird ja immer schlimmer. Wir müssen dann nachher ins Krankenhaus. Das kannst du so nicht lassen. Und das war rot bis hier. Also ich bin am Zittern, aber vor Freude. Halleluja, preis den Herrn und Gott zur Ehre, Gott zum Ruhm. Ich komme rein und drücke jedem, gib guten Tag und habe heilige Hände in den Händen. Und das auf einmal habe ich mich dann hingesetzt und ich gucke, die Rötung ist weg. Nach einer ganzen Weile gucke ich wieder. Das wird ja immer kleiner und du kannst jetzt bezeugen, es ist fast bald gar nichts mehr.
Man sieht nur noch, dass ein Schnitt da war. Und dass es nicht so ganz einfach war. Preis dem Herrn.
Das hat der Herr Jesus getan. Und dann diese Lieder. Gott ist der, der Wunder tut. Und ich habe meine Hände so hochgehoben, weil ich das gesehen habe. Und jedes Mal gucke ich drauf. Und wenn ich rausgehe, ist bestimmt alles weg.
Amen. Darauf hoffen wir. Amen.
Amen.
Dankeschön.
Halleluja. Gott ist so gut. Amen. So herrlich, diesem Gott zu dienen, ihn zu kennen. Ich freue mich, heute Morgen hier bei euch zu sein. Und es ist immer ein Vorrecht, bei euch zu sein. Ihr habt ein besonderes Herz als Gemeinde in meinem Herzen oder ein besonderen Platz in meinem Herzen. Wenn ich unterwegs bin und wo es um Gemeinde geht oder Veränderung und Leben, dann nehme ich euch oft als Beispiel als Gemeinde. Und ich freue mich so, dass ihr bei Jesus nah dabei seid und dass es euer Herz ist, dass Menschen zum Glauben kommen, aber dass die Menschen wachsen im Glauben, dass es vorangeht, dass das Reich Gottes sich hier ausgebreitet in Langenfeld und darüber hinaus. Und ich wünsche euch da Gottes Segen. Und ich bin heute Morgen mit einem Thema hier, warum eigentlich beten? Warum eigentlich beten? Naja, es war vielleicht heute zu sehen, das Beten ist gut, aber ist es nur so? Mit diesem Thema ist es folgendermaßen. Ich beobachte das in den letzten Jahren, hier in Langenfeld nicht, vielleicht woanders, dass dieses Thema nicht mehr so populär ist, dass nicht mehr so oft darüber gepredigt wird, über Gebet. Warum, fragte ich mich, warum eigentlich? Na, in meisten Fällen ist es so, also sind ein paar bestimmten Themen, zum Beispiel auch Bibellesen oder Evangelisation, ich glaube, dass wir Pastoren und Prediger daran schuld sind, dass Menschen dann schlechtes Gewissen bekommen. Wenn wir zum Beispiel über Gebet reden, dann bekommen wir schlechtes Gewissen, weil irgendwie glauben wir und empfinden auch, beten nicht genug. Könnte eigentlich mehr beten. Die Frage ist sicherlich immer, wann ist genug? Ist 5 Minuten genug? Ist eine halbe Stunde genug? Ist eine Stunde genug? Das ist so ein Thema, was man so dann denkt, irgendwie hat man ein schlechtes Gewissen. Aber wer läuft schon gerne mit dem schlechten Gewissen durch den Tag und durch die Woche, oder? Ich nicht. Und darum hören wir manchmal oder wollen die Dinge nicht hören. Manchmal, und das habe ich beobachtet in meinem eigenen Leben, und darum mein Ziel heute Morgen, dass du am Ende dieser Predigt kein schlechtes Gewissen hast. Ich beobachte Folgendes, und in meinem Leben leben andere Menschen, dass dieses schlechte Gewissen so eine Art Ruhekissen ist, damit wir uns nicht verändern brauchen. Verstehst, was ich meine? Kennst du das? Ich höre so eine Predigt, dass, oder lese im Wort Gottes und ich kriege schlechtes Gewissen. Eigentlich müsste ich mich mit meinem Bruder oder mit meiner Schwester versöhnen. Oh, ich habe es gehört und ich kriege schlechtes Gewissen. Und dann leide ich. Das Leiden sieht meistens so aus, mir geht es nicht gut. Ich bete nicht. Ich irgendwie glaube, die Tür ist zu zum Himmel. Ich lese die Bibel nicht. Ich quäle mich durch den Tag. Ein Tag, zweiter Tag, manchmal dritter. Aber dann, Gott, jetzt reicht es aber auch. Ich habe so lange gelitten, so lange nicht mehr gebetet, so lange mich schlecht gefühlt. Jetzt ist gut, jetzt lass uns weitergehen. Und ich brauche mich nicht verändern. Weiß nicht, vielleicht rede ich nur für mich und du kennst das überhaupt nicht. Ist jemand dabei und weiß, worüber ich rede? Ja. So, aber ich möchte nicht, dass wir heute schlechtes Gewissen bekommen, sondern mein Ziel heute Morgen ist, dass du kein schlechtes Gewissen hast, sondern nach meiner Predigt, in diesem Wort, was ich glaube, dass ich von Gott empfangen habe, Verlangen, eine tiefe Sehnsucht in deinem Herzen, in deinem Inneren bekommst, nach mehr mit Gott. Das ist so anders. Verlangen nach mehr mit Gott. Ich lese kurz aus Lukas Evangelium Kapitel 11, Vers 1. Hier steht geschrieben, und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Es gibt vermutlich keinen Mensch oder nur wenige Menschen, die in ihrem Leben noch nie gebetet haben. Auch wenn das nur ein Stoßgebet war. Ein Freund von mir, Carl Gustav Severink, ein Pastor aus Schweden, vielleicht kennt einer oder andere ihn, er war in den 90ern ganz viel in Russland unterwegs und da gab es eine Gegebenheit, der flog mit so einer russischen Maschine in den 90ern, ich war auch da. Das war immer ein Abenteuer, mit so einer Maschine zu fliegen. Das war immer Glaubensschritt. Ich weiß, Paul Westerink und ich, wir sind in so eine Maschine mal gestiegen. Der Paul hat noch mal gefragt beim Einstieg, beim Steward, wie alt sie dann ist. Die war irgendwie 32 Jahre alt, die Maschine. Ne? Die Sitze waren durchgesetzt, ach, furchtbar. Aber da brauchst du Glaube. Und Karl Gustav, die flogen von einer Stadt in die, zur anderen zur Evangelisation und sagte, und er ist dann eingeschlafen, aber während er schlaft, damals konnte man noch im Flugzeug rauchen, da war auch keine Elektronik, da konntest du auch und saufen und alles Mögliche, haben die in den Flieger immer gemacht. Und dann sagte er, ich bin aufgewacht, weil es still war. Einmal war es still, weil der Motor von meiner Seite ausgegangen ist. Das war dann mit dem Rauchen und Saufen erstmal vorbei. Und sagte, aber dann wurde es ganz still, weil der andere auch ausging. Und die hatte. Er sagte, am Anfang habe ich noch gedankt, Gott, danke, dass es zwei Motoren gibt vom Flug. Ja? Aber als der zweite ausging, sagte, es wurde still. Alle haben gebetet. Es muss ja nicht so weit kommen. Kann man ja auch schon ein bisschen früher anfangen. Sie sind wunderbar gelandet, russische Piloten, mit diesen Maschinen, wie die Jungs fliegen. Wie sie die landen, wunderbar. Bei Wetter, beim Sturm, beim Schnee, wundervoll. Ich fühle mich immer sicher, wenn ich mit den Russen, mit den russischen Piloten fliege, nicht immer mit den russischen Maschinen, aber was meinen wir eigentlich, wenn wir über Beten reden? Was ist das eigentlich? Ich habe in Wikipedia nachgeschaut und laut Wikipedia ist Gebet eine zentrale Glaubenspraxis vieler Religionen. Es ist eine verbale oder nonverbale, rituelle Zuwendung an ein transzendentes Wesen. Alles klar. Ist bestimmt richtig, wie man das versucht auszudrücken. Aber ich muss ehrlich sagen, so von meinem Inneren kann damit überhaupt gar nichts anfangen. Weil das ist nicht nonverbale oder verbale, ist das nicht eine, wie hier geschrieben steht, rituelle Zuwendung, sondern ich verstehe das Gebet, dass ich mit jemand rede, der mich kennt, der mich liebt, der mir zuhört, der mir antwortet, der so gut ist zu mir. Wenn wir beten und diesen Gott kennen, dann ist es immer etwas, was erfrischt, was mich ein Stück weiterbringt, was mich ein Stück verändert. Es hat nichts zu tun mit einfach Rituellen und mit Sprechen mit irgendeinem transzendenten Wesen, sondern es ist ein Reden mit jemandem, den man kennt. Gebet setzt für mich immer voraus eine Beziehung. Das ist mit Ehe vergleichbar. Die Beziehung zu Gott, was ist da gleich? Beziehung zu Gott und Beziehung zu unserem Nächsten. Was da ist, ist Liebe. Das ist die Basis. Und ich spreche jetzt besonders zu den Männern. Ich hoffe, du, wenn du verheiratet bist, du redest mit deiner Frau. Ich hoffe es. Und auch, dass die Frau, aber die Frauen haben da weniger Probleme. Das ist eigentlich unser Männerproblem. In Epheser, das ist jetzt ein bisschen anderes Thema, aber ich würde gerne nochmal zurückgreifen. In Epheser steht geschrieben, ihr Frauen ordnet euch euren Männern wie dem Herrn unter. Zu den Männern steht aber geschrieben, du sollst deine Frau lieben. Ihr Männer liebt eure Frauen. Nicht einfach alle Frauen, aber eure Frauen. Wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Hast du das jeweils gelesen? Jetzt nur zu den Männern. Jesus hat seine Gemeinde gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Jesus redet zu seiner Gemeinde. Und das reinigt sie. Das bringt sie voran. Das verändert sie. Was glaubst du, was geschieht, wenn du mit deiner Frau redest? Und ich meine nicht nur 5 Minuten von dem Einschlafen oder gerade beim Vorbeigehen. Es ist heute kein Eheseminar. Aber ich sage dir, wenn du möchtest, dass es dir gut geht, rede mit deiner Frau. Nimm dir ein bisschen Zeit. So ist es auch mit Gott. Wie rede ich mit meiner Frau? Oh, manchmal rede ich mit meiner Frau, dann bin ich gerade beim Rausgehen oder ich rufe sie kurz mal aus dem Auto an. Aber am allerliebsten ist es für sie, dass wir am Sofa sitzen und ich mir Zeit nehme, das Fernseher ist aus, das Handy ist nicht in der Hand und ich schaue ihr in die Augen. Mann, was hat sie alles zu erzählen? Ich weiß gar nicht, wo sie das alles nimmt, aber die hat das. Aber das ist so wichtig. Und das ist so gut. So lieben wir unsere Frauen. So Frauen fühlen sich die Frauen, und die meisten Frauen, würde ich behaupten, sich geliebt. Für die Frauen ist was anders. Da steht geschrieben, die Frauen, die sollen sich ihren Männern unterordnen. Oh, so ist es kein Anspruch. Manchmal habe ich Männer getroffen, die dann so einen Anspruch haben. Du, das Wort Gottes sagt, du sollst mich unterordnen. Nur bevor du dieses behauptest und darauf bestehst, wenn du weiterlich stehst, dann sollst du die lieben wie Jesus die Gemeinde. Aber liebe Frauen, du kannst nichts Besseres tun, als du dich auf deinen Mann hörst, dass du ihn ermutigst. Wir sehen nur nach außen so stark aus. Wir brauchen Hilfe. Als Gott die Eva geschaffen hat, dann steht in einer Übersetzung, damit sie um ihn sei. Wir Männer brauchen Frauen. Ermutige deinen Mann. Lobe ihn. Bring ihn nach hoch. Sag Gutes über ihn. Kritisieren hilft wenig. Nörgeln noch weniger. Ermutige ihn. Amen. Sagt die Männer, Halleluja. Und ihr Männer redet mit euren Frauen. So ist das auch im Gebet. Wir nehmen uns Zeit, und das ist gut, mit Gott zu reden. Es wird deutlich, in erster Linie möchte Gott, dass die Initiative geht von ihm aus. Er möchte mit uns Beziehung haben. Er möchte mit uns reden. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Es geht nicht nur, dass wir es brauchen, sondern er möchte es. Gott möchte mit dir ganz persönlich Gemeinschaft haben. Zeit mit dir verbringen. Oh, klar hört er auch Gebete, die nur 5 Minuten dauern oder nur 5 Sekunden. Es ist völlig okay. Aber er freut sich, auch wenn wir ein bisschen mehr Zeit uns nehmen. Nun, in der Schrift steht sehr viel über Gebet. Ich möchte jetzt einen Abschnitt nehmen aus dem Neuen Testament, wo Jesus selber Folgendes sagt. Und wenn ihr betet, das ist Matthäus 6, ab Vers 5, und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in den Synagogen und an den Straßenecken stellen, um so von Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir belohnen. Ich war jetzt in Israel. Das mit dem Beten an der Ecke habe ich da auch gesehen. Nur, ich glaube, dass es an dem Sinn und Ziel vorbeigeht. Gebet ist nicht etwas, das meine Frömmigkeit zur Schau zeigt oder meine Geistlichkeit. Es ist, wenn wir das sein sollen, dann geht es am Ziel vorbei. Gott möchte Gemeinschaft mit mir haben. Das Gebet ist ein Weg, meine Beziehung mit meinem Vater, mit meinem Schöpfer zu stärken. Daran Kraft zu schöpfen aus dieser Zeit. Jesus sagt weiter, ab Vers 7, beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen, das tun. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn unser Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr darum bittet. Starkes Wort. Macht nicht viele Worte. Ich glaube, dass Jesus sagen möchte, sei einfach ehrlich. Komm zu mir, wie du bist. Rede nicht drumherum, sondern sage, wie es ist. Nicht viele Worte machen es, sondern unser Herzenshalt. In unserer christlichen Tradition, ich habe unterschiedliche Gemeinden erlebt, ist es manchmal so unterschiedlich. Und sicherlich jeder hat seine Art, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Ich kann sein, dass ich das beim Seminar schon erzählt habe, aber ich habe vor ungefähr jetzt 2 Jahren Folgendes erlebt. Wir waren in einer Gebetsversammlung und jemand kam und der hatte Knieschmerzen, der Klaus. Und der Klaus sagte, er wollte Gebet. Und der Klaus erzählte die ganze Geschichte, wie das Knie ihm wehtut, beim Abends, wenn er schlafen geht und wenn er aufsteht und wenn er auf der Arbeit ist und wie er nicht einschlafen kann. Und so weiter und so weiter. Und wie der Arbeitgeber schon schief guckt, er hat noch keinen Festvertrag und hat Angst, dass er gekündigt wird. Und dann kam er endlich nach vorne oder stand vorne und dann kamen Geschwister, um für ihn zu beten. Und die fingen an zu beten und sagten, oh Vater, du siehst und strecke deine Hand aus, du dreimal allmächtiger, gewaltiger, großer Gott, du siehst den Klaus und wie der Knie ihm wehtut und was er alles erleidet und wie der Chef schon schief guckt. Und ich stand in diesem Moment etwas abseits und ich hatte so einen Eindruck und ein deutliches Reden Gottes zu mir. Sagt, Waldemar, was macht ihr hier eigentlich? Ich sage, Vater, was meinst du? Wir beten. Und sagt, nein. Ihr erzählt mir, was ist. Der Klaus weiß, was ist. Ihr wisst, was ist. Ich weiß sowieso, was ist. Sagt mir doch einfach, was ihr haben wollt. Und weißt du, es ist 2 Jahre her. 2 Jahre üben wir das in der Gemeinde. Im Gebetstreffen besonders. Aber auch in meinem persönlichen Leben. Einfach mal zu sagen und zu Gott zu kommen, wie du bist. Ohne dass man vorher sagt, oh du Gewaltiger, dreimal und so weiter und so weiter und so weiter. Und du weißt, klar, kannst du auch machen, wenn du die Tür zu hast besonders, in deinem Zimmer Tür zugemacht hast, ist es okay. Aber Gott möchte hören, was dein Herz wirklich bewegt. Sei ehrlich. Sei offen. Rede und sage das, was dich wirklich bewegt. Es begab sich, dass sie an einem Ort waren und er betete Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Nun, die Jünger mussten etwas gesehen haben in diesem Leben Jesu, auch in seiner Art, wie er gebetet hat, mussten sie etwas gesehen haben, was sie fasziniert hat. Sodass sie nach einiger Zeit gefragt haben: Hey Jesus, lehre doch uns, bring uns das doch mal bei, wie wir es tun sollen. Nur das waren ja eigentlich alles Juden. Von Kind an sind sie aufgewachsen in Traditionen und Sitten des jüdischen Volkes. Mit 13 Jahren wird jeder jüdische Junge Bar Mitzwa, was übersetzt oder wörtlich bedeutet Sohn des Gebotes. Er ist dann verpflichtet, alle Gebote und Satzungen zu halten, und er tretet mit 13 Jahren, übertritt zum Erwachsenenalter. In diesem Tag wird er zum ersten Mal die Tora in der Synagoge lesen oder irgendwie öffentlich lesen und auch ein Stück dazu was sagen. Dieses Mal in Jerusalem, als wir an der Klagemauer waren, habe ich das erlebt. Eine große Menge von Menschen, so eine Gruppe, man konnte sehen, die waren so für sich, und erst beteten ein Junge, ich glaube, der war so 13, er betete an der Klagemauer, und rechts und links von ihm stand, denke, der Vater und vielleicht älteste Bruder. Und die ganze Mannschaft stand dahinter. Und dann hat er sich umgedreht, und da war so ein kleines Podium, ist er aufgetreten, die Rolle wurde aufgerollt. Er hat was vorgelesen und wenige Worte gesagt. Er hat keine lange Predigt gehalten. Aber als er das gesagt hat, dann haben alle gejubelt und haben alle ihm gratuliert. Und ich bin überzeugt, anschließend gab es eine Feier. So, die Jünger kannten das eigentlich. Die mussten das wissen, die haben gelernt zu beten. Sie sehen aber bei Jesus, wie er betet, und sind fasziniert davon und sagen: Herr Jesus, und sagen: Lehrer, lehre uns zu beten. Ich bin Jesus so dankbar, dass er auf dieser Erde war und gekommen ist. Nur jetzt ist er im Himmel. Aber er hat uns verheißen, dass er uns den Heiligen Geist senden wird. Und dieser Heilige Geist ist hier. Und dass er nicht nur hier ist, dass er in uns ist. An ihm schreibt Paulus und sagt in Römer 8, 26: Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nie sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja auch gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Der Heilige Geist ist da, und eine seiner Aufgaben ist da, dass er uns lehrt zu beten, unterstützen uns im Gebet. Ich ermutige dich heute Morgen in besonderer Weise: Wenn du betest, rechne doch mit dem Heiligen Geist. Er unterstützt dich. Das ist einer von seinen Dingen, wozu er da ist, und unterstützt dich im Gebet. Er leitet dich im Gebet. Er möchte mit dir zusammen in der Gegenwart Gottes kommen, wo du gestärkt und gekräftigt wirst. Ich glaube, dass das Gebet echt eine Kraftquelle Gottes ist für unser Leben. Gebet wird auch stark angefochten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne das aus meinem persönlichen Leben, und nicht nur aus der Vergangenheit, sondern von heute. Nimm dir mal vor, regelmäßig zu beten. Was der Feind da alles in Bewegung setzt, dass das nicht funktioniert. Dein Telefon klingelt auch um 6 Uhr morgens manchmal. Normal nicht die richtige Zeit ist und zum Andrafen, oder um 23 Uhr kommen Dinge dir dazwischen. Geschieht was. Du hast dich eigentlich vorgenommen, für diese Zeit zu beten. Der Feind weiß das. Er möchte nicht, dass du betest. Er setzt alles da, dass du es nicht tust. weil er weiß, wenn du es tust, wenn du die Gemeinschaft mit Gott, Zeit mit ihm verbringst, dass du als anders da aus dieser Zeit rausgehst. Gekräftigt, gestärkt, ermutigt, neu ausgerichtet. Und er möchte das auf keinen Fall. Er setzt alles daran, um das zu unterbinden. Ja, es gibt, wie ich gesagt habe, unterschiedliche Formen vom Gebet. Es gibt ein öffentliches Gebet, wie wenn Gottesdienst beten, Gebet für Kranke, Segnungsgebet, Stoßgebet, aber auch ein Gebet, wenn man die Tür hinter sich schließt. Und wie ich gerade gelesen habe, was so stark ist, dass da geschrieben steht, als er sagt, er ist auch im Verborgenen gegenwärtig, sagt Jesus. Du gehst in dein Zimmer hinein, du schließt die Tür zu und es ist keiner andere mehr da. Aber er ist gegenwärtig. Ist das nicht wundervoll? Er nimmt sich Zeit, um mit dir zu sprechen. Und zum Sprechen gehört nicht nur Reden, sondern auch mal zuhören. Sich einfach mal still zu werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist es immer wieder mal so, dass ich so bete, lieber Gott, gib mir, lieber Gott, tu doch das, mach doch dieses, hilf doch hier und wirke doch da. Aber ist das alles, was Gott von uns hören möchte? Ja, er möchte, dass wir unsere Dinge ihm bringen. Aber vielleicht ist es manchmal auch gut zu sagen, Gott, was willst du eigentlich? Was ist eigentlich dein Ziel? Was bewegt eigentlich dein Herz, Vater? Vater, wie kannst du? Vater, ich stelle mich dir zur Verfügung. Vater, ich suche jetzt mal nicht deine Hand. Ich suche jetzt mal dein Angesicht. Was möchtest du, dass ich tue? Manche Menschen, ich habe begegnet Menschen, die sagen, ich habe Angst, so zu beten. Wieso? Warum? Weil man irgendwie vielleicht ein falsches Bild vom Papa hat, im Himmel, durch Umstände in unserem Leben, wodurch auch immer, weil du vielleicht nicht so einen guten Vater hier auf der Erde hattest. Meine Angst, dass er etwas von dir verlangt, was du nicht kannst, was dich vielleicht zu stark überfordert, weil er etwas tut, was du eigentlich überhaupt nicht möchtest. Nur ich erkenne das in meinem persönlichen Leben. Manchmal ist es echt schon scharf an der Grenze, wo ich denke, hey Gott, das ist so schwer jetzt. Aber ich sage dir, er überfordert dich niemals. Er kennt dich. Er sorgt, dass die Dinge so ein Ende nehmen, dass du es ertragen kannst und als Sieger gewinnen rausgehst. Manchmal in Umständen, die in dem Moment, wo wir da sind, furchtbar sind. Ich weiß, dass ich vor Jahren hier erzählt habe, wie unser Jüngster mit 9 Tagen fast gestorben ist. Und dann lag er von einem OP-Tisch, 6,5 Stunden OP. Ich habe den gerade mit meiner Frau abgegeben. Und sie ging und wir hatten so ein Zimmer, und sie hat sich hingelegt zu schlafen. Oder was, einfach mal allein zu sein. Und ich lief um dieses Krankenhaus und ich betete und betete. Es geschah scheinbar gar nichts. Aber ich weiß nicht, wie viel Zeit verging, aber nicht zu lange. Und dann plötzlich hörte ich so deutlich in meinem Inneren diese Stimme: Fürchte dich nicht. Er wird nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Was für ein übernatürlicher Frieden erfüllte mein Herz. Die Umstände waren immer noch die gleichen. Er lag noch immer im OP. Aber hier war es völlig anders. Ich ging damals zu meiner Frau, die hatte da so ein Zimmer, ein Bett in dem Zimmer. Und das Bett war ganz schmal, keine Ahnung, so ein 80er, glaube ich, weil das so eng war. Und ich legte mich zu ihr so Seite an Seite und ich sagte zu ihr: Schatz, alles ist okay. Und ich erzählte ihr, was Gott sagt. Ich habe viele Jahre das den Christen nicht erzählt. Anschließend sind wir eingeschlafen und haben 3 Stunden geschlafen. Ich habe es nicht erzählt, weil ich habe geglaubt, die werden mich nicht verstehen. Wie kannst du schlafen, wenn dein Sohn unter Messer liegt? Aber übernatürlicher Friede Gottes. Heute ist der Junge, die Ärzte haben gesagt, weil es ein Stück vom Dickdarm wurde entfernt, dass er behindert wird nach Geist und auch körperlich. Er war der Sportlichste, er war der Beste in der Schule und jetzt studiert er Theologie in USA. Ist unterwegs. Und ich bin Gott sehr, sehr dankbar. Rede mit Gott. Er möchte dich. Gott ruft uns, mit ihm zu sprechen. Und darum heute Morgen mein Wort an dich, Ermutigung an dich. Suche Gemeinschaft mit Gott. Gerade in dieser so schnelllebigen Welt, gerade in dieser Zeit, in der wir leben, wo so viel Information, so viele Dinge geschehen, suche. Nehme dir Zeit, mit Gott zu beten, zu Gott zu beten, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Warum eigentlich beten? Warum eigentlich nicht? Es ist herausfordernd. Wir stehen im Beruf, wir stehen in diesem Leben. Aber ich möchte dich heute das Neue ermutigen, das zu tun und dir Zeit zu nehmen. Ich hoffe, du hast kein schlechtes Gewissen heute Morgen. Und wenn ja, dann wirst du gleich eine Möglichkeit haben, das heute hier sofort zu lassen, nicht nach Hause mitzunehmen, nicht für 3 Tage und nicht für 1 Woche, sondern mit Gott zu reden, so wie du bist. Als Jesus gefragt wurde, dass er sie lehrt zu beten, dann sprach Jesus und sagte: Wenn ihr betet, so spricht: Vater unser im Himmel, mache dir bewusst, mit wem du da redest. Es ist einer, der dich kennt. Er liebt dich. Er ist immer für dich da. Er hat einen guten Plan für dein Leben. Er ist, der dich kennt wie kein anderer. Mach dir bewusst, zu wem du da redest. Geheiligt werde dein Name. Ja, Herr, du bist heilig. Du bist so wundervoll. Du bist so kostbar. Du bist so herrlich. Schau dir im Geist ihn an. Erkenne, wie Gott gut ist. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch in meinem Leben, in meiner Ehe, in meiner Familie, auf meinem Arbeitsplatz, in meiner Nachbarschaft, in meiner Verwandtschaft. Vater, dein Reich komme, dein Wille geschehe, in allen diesen Bereichen, zuallererst in meinem Leben. Unser tägliches Brot gib uns heute. Dieses Gebet ist so praktisch, was er uns bringt, Jesus. Vater, danke dir, du sorgst für mich. Du weißt im Vorfeld, was ich alles brauche. Danke, dass du es mir gibst. Danke, dass du für mich sorgst. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Es ist so wichtig, auch wenn wir das beten und in der Zeit des Gebets gehen, dass wir denjenigen, dem wir vergeben müssen, dass wir ihn vergeben. Ich ermutige dich. Das ist so freisetzend. Das ist so freisetzend. Vergib und werde frei. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Da wurde es leider falsch übersetzt. In Wirklichkeit steht da geschrieben, und bewahre mich in Versuchung. Bewahre mich in Versuchung, weil Gott versucht keinen. Bewahre mich in Versuchung und erlöse mich von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dein Name, Vater, ist über alle anderen Namen. Du bist so wunderbar. Du bist so herrlich. Du bist so gut. Ich möchte, dass wir jetzt uns 2 oder 3 Minuten Zeit nehmen. Vielleicht ist es etwas, was du schon immer und seit vielen Jahren pflegst, dann ist es eine gute Gelegenheit, um das weiterzumachen und Gott zu danken. Ich möchte dir auch eine Gelegenheit geben für einen Neuanfang. Ich, wie ich gesagt habe, bitte kein schlechtes Gewissen. Wenn du es hast, lege es jetzt ab. Mein Ziel heute Morgen ist, dass du Verlangen in deinem Herzen bekommst, mit diesem Vater, mit diesem Gott zu sprechen. Wenn wir beten, schließen wir oft die Augen. Manchmal falten wir Hände. Oder kannst du machen, wie du willst. Das spielt eigentlich gar keine Rolle. Ich möchte dich jetzt ermutigen, mit Gott zu sprechen, zu ihm zu kommen, wie du bist. Sei ganz ehrlich zu ihm. Vielleicht hast du schon lange Fragen, auf die du keine Antwort hast. Frage ihn. Erwarte, dass er redet. Lass uns jetzt 2 oder 3 Minuten einfach stille werden. Die Musik kann spielen. Und du betest jetzt, du redest jetzt, einfach wie du bist, als eine Tochter, als ein Sohn mit seinem Vater, der dich liebt. Thank you. Himmlischer Vater, danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen, dass ich zu dir kommen darf, wie ich bin. Danke, dass du mich kennst, dass du uns kennst, dass du uns liebst. Danke, dass du uns zuhörst, dass du dich nach dieser Gemeinschaft mit uns sehnst, jeden Tag aufs Neue. Danke, dass du so liebevoll, so gnädig bist. Und danke dir, dass du immer Zeit für uns hast. Dass deine Gnade, deine Güte jeden Morgen aufs Neue ist. Danke, dass wir zu dir sagen dürfen, guten Morgen. Und wenn wir schlafen gehen, gute Nacht. Danke, dass du ein sehr guter Vater bist. Amen. Amen. Jemand hat Folgendes gesagt. An der Zahl der Menschen Sonntagmorgen im Gottesdienst kannst du erkennen, wie populär die Gemeinde ist. An der Zahl der Menschen im zweiten Gottesdienst am Sonntag kannst du erkennen, wie populär der Pastor ist. An der Zahl der Menschen in der Gebetsversammlung in der Woche kannst du erkennen, wie populär Jesus ist. Ich ermutige dich. Gibt es eine Gebetsversammlung? Oh, du musst dazu nicht kommen. Aber du kannst so ein Segen sein, wenn du kommst. Denn dein Gebet kann ein Segen sein für andere. Und wenn der andere gesegnet werden, wirst du auch gesegnet. Gott segne dich. Amen.